Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir heute eine besondere Freude, Dieter Braun anzukündigen, der uns heute einiges über ja, präbiotische Welten erzählen wird. Das heißt also im Vorfeld zu dem, wann Leben entstanden ist. Wir haben ja schon einiges davon gehört, aber ich denke, heute kriegen wir einen sehr tiefen Einblick in diese Vorgänge. Dieter Braun hat in Ulm und München Physik studiert, kommt also aus dieser Ecke, hat dann 2000 promoviert, und zwar Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München. Und da sieht man schon, in welche Richtung das geht, seine spätere Forschung, die er dann betrieben hat. Hat dann eine Zeit in den USA verbracht als Postdoc, und wie er wieder zurückkam, hat er das Glück gehabt, dass er eine EMINÜTER-DFG-Forschergruppe leiten konnte. Das ist natürlich ein besonderes Verdienst, und ist dann seit 2007 Professor für Biophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. War unheimlich erfolgreich im Einwerben von großen Forschungsprojekten, vor allem auf der europäischen Ebene. Und dann denke, für uns alle, die sich mit den deutschen Fragen auf dieser Erde beschäftigen, gelang es also ihm und anderen, einen sogenannten Sonderforschungsbereich einzuwerben, der sich auch von der DFG finanziert, der sich mit Emergence of Life beschäftigt, also mit all den Prozessen, die dazu führen, wie man sich heute vorstellt, wie möglicherweise Leben auf diesem Planeten entstanden ist. Und ich denke, das ist genug Vorstellung. Wir werden jetzt einiges hören über die präbiotischen Welten. Wir wissen eben, dass der ganze geologische Rekord auf der Erde in den ersten 500 Millionen Jahren also nicht besonders gut ist, sodass man also über andere Wege sich diesem Problem annähern muss. Und seine Gruppe und seine Aktivitäten haben da fundamentale neue Einblicke geschaffen, und ich denke, da werden wir jetzt einiges hören. Lieber Dieter, ich bitte dich jetzt mit deinem Vortrag zu beginnen.
Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich habe gerade ein bisschen Internet-Connectivity-Issues, aber das kriegen wir schon hin. Herzlich willkommen. Schönen Abend. Ich möchte Ihnen ein bisschen berichten über unsere Forschung, in der es darum geht, im Labor nachzubauen, wie die ersten Schritte des Lebens hätten sein können. Historisch wird man die Frage schwer beantworten können. Ich hoffe, Sie können jetzt auch die Slides sehen. Aber wir probieren es quasi zu rekonstruieren. Und nachzubauen, nachzuempfinden, rauszufinden, wie hätte es sein können. Vielleicht schafft man es dann auch, ein gutes Szenario zu entwickeln auf dieser Erde, wie Leben entsteht, auch auf anderen Planeten. Und ich möchte Sie einfach hier ein bisschen durch die Forschung leiten. Die ganze anfängliche Idee, wie Leben entsteht, hat natürlich sehr viel mit Aminosäuren zu tun, mit Nukleotiden zu tun. Hat damit zu tun, wie Sequenzen entstehen können. Ich habe hier mal eine kleine magnetische DNA mitgebracht, falls Sie meinen Bildschirm ein bisschen größer machen wollen. Letzten Endes hat es damit zu tun, wie konnten quasi die Sequenzen über Milliarden von Jahren überleben. Von einem Molekül, das innerhalb von Tagen, Monaten selber zerfällt. Das ist eine sehr unwahrscheinliche Geschichte. Aber wir wollen mal nachvollziehen, was hätte alles zusammenkommen müssen, damit es funktioniert. Es geht also viel um diese Information der Sequenz. Dieses Molekül, das die Basen so ringförmig anordnet, hat eben die tolle Eigenschaft, dass man es eben in zwei Stränge aufteilen kann. Man kriegt dann einzelne Stränge und hofft dann, jede von den Strängen wiederum kopieren zu können. Heutzutage macht es ein Protein, das quasi aus diesen DNA-Molekülen selber entstanden ist, was eigentlich eine Spätentwicklung ist. Man will rausfinden und nachvollziehen, wie können in quasi den ersten Schritten diese Replikation der Information möglich sein. Zentral für die ganze Geschichte wird eben sein, wie kann darwinsche Evolution entstehen. Die Idee dabei ist, dass wenn diese Information sich replizieren kann in so einem Molekül, was relativ schnell kaputt geht, aber die Information kann überleben, weil das Molekül quasi immer wieder Nachwuchs erzeugt durch diesen Prozess der Replikation. Die Hoffnung ist oder das Verständnis, das wir machen wollen, wie kann quasi die Information überleben, obwohl das Molekül relativ kurzfristig nur überleben kann. All das müsste man sich vorstellen, etwa 4 Milliarden Jahre vor unserer Zeit, auf einer Erde, die sehr viel brutaler, heißer, vulkanischer war wie heutzutage, wo wir CO2 in der Atmosphäre haben und wo es sicher nicht sehr wirklich war, insbesondere weil die allererste harte Kollision der Erde entgegengestanden ist, als der Mond entstanden ist. Und viele von modernen Theorien gehen eigentlich davon aus, dass dieser Moon Impact, als der Mond entstanden ist, gerade das letzte Mal war, wo alle Moleküle, alles organische Leben ausgelöscht war. Aber wo auch interessante Startbedingungen dafür da waren, weil wir reduzierende Bedingungen hatten und Möglichkeiten hatten, organische Moleküle zu machen. Wie hat also die frühe Erde ausgesehen? Das Einzige, was ich mir so vorstellen kann, ist, wenn ich nach Island gehe und mir auf Island so ein bisschen rumschaue, wo es vulkanisch noch aktiv ist. Da hat man natürlich heiße Wasserquellen in einer Umgebung, wo lauter poröse Gesteine sind, aber auch Dampfquellen, sehr aktive Temperaturunterschiede, die auch sehr lokalisiert auftreten. Und das ist ein bisschen unsere Spezialität dann geworden, uns über diese Temperaturunterschiede mehr Gedanken zu machen. Weil das, was passieren muss, wenn wir den Ursprung des Lebens verstehen wollen, ist, dass wir auf der einen Seite den chemischen Raum der Moleküle, wie die angeordnet sein können, zusammenbringen müssen mit dem physikalischen Raum. Das heißt, wenn ein Chemiker sich überlegen kann, wie kann ich RNA aufbauen, wie kann ich also so ein einzelnes Nukleotid zusammenbauen, dann macht er das im Labor und er macht das mit einem gewissen Timing und dann pipettiert man hier und rührt hier und macht dort was und kann da schon sehr viel rausfinden, wie es hätte sein können, das Molekül zu machen, das auch möglichst zielgerechter zu machen mit einem hohen Yield, mit viel ohne Seitenprodukte. Aber ich muss es irgendwie in diesen physikalischen Raum schaffen, auf der Erde, die mir die Erde gegeben hat. Und da habe ich poröse Gesteine. Ich kann mir dann überlegen, dass ich Mikrofluidik in porösen Gesteinen machen kann. Und jetzt probiert man das zusammenzubringen. Und während der Chemiker das alles schön für die chemischen Reaktionen optimiert hat und da tolle Yields bekommt, ist es typischerweise für uns ein schwieriger Weg, das jetzt quasi in so erdähnlichen Bedingungen nachzubauen. Und wir bekommen vielleicht das in einem NMR-Spektrum, wenn ich ein reines Material bekomme, kriege ich einen Peak. Und wenn wir das nachbauen und probieren, kriegen wir meistens mehrere Peaks. Das heißt, wir müssen nochmal neu justieren, nochmal neu selektieren, was ist denn eigentlich präbiotisch machbar. Ich möchte Sie da ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, wo wir uns langsam diesen Bedingungen annähern und Ihnen ein bisschen berichten, wo wir gerade stehen. Das heißt, wir wollen starten von einem Molekül, das eigentlich tot ist, ja, ein einzelnes Molekül hat keine Information, wie das zu Leben erweckt werden kann, wie es quasi diese Information weitergeben kann, darwinische Evolution machen kann. Und dazu müssen wir eben alles das reinstecken, was wir aus Chemie, Astronomie, Geologie so ahnen können, wissen von der frühen Erde. Und wie wir es quasi in Nicht-Gleichgewicht-Zustand übertragen können, weil wenn ich eine Information machen will, wenn ich die replizieren will, muss ich ja quasi einen sehr unwahrscheinlichen Zustand, nämlich dass das Molekül schön geordnet ist, erhalten, wobei in der Natur immer alles zerfällt. Der Physiker sagt, maximale Entropie generiert. Das heißt, ich muss was machen, was quasi mich in Richtung Ordnung bewegen lässt. Dazu brauche ich ein Nicht-Gleichgewicht. Und jetzt letzten Endes geht es darum, wie kann ich eine darwinsche Evolution durch ein Nicht-Gleichgewicht antreiben? Also wie kann ich diese Replikation der Information aufrechterhalten durch das, was ich auf der frühen Erde habe? Dazu kann ich ein Molekül nehmen und ich muss ein bisschen tricksen. Wir sind noch nicht so weit. Das heißt, der erste Trick, den ich nehme, ist, es nehmen ein Molekül, das auf der jetzigen Zelle, in ihrer Zelle, wenn sich teilt, die DNA repliziert. Man sieht es hier sehr eindrücklich, das ist Echtzeit. Die Moleküle, Proteine sind wahnsinnig effizient, weil sie natürlich unter sehr harten Selektionsbedingungen über die 4 Milliarden Jahre sich entwickeln konnten und mussten. Und wir können aber jetzt so ein Molekül nehmen, ein Protein, das quasi hier dieses aus einem Strang der DNA wieder zwei Stränge zusammen macht. Sie sehen hier auch sofort, dass Sie ein zusätzliches zweites Molekül brauchen, das die Stränge auseinander teilt, dass ich quasi die DNA, die ich als zwei Stränge habe, zuerst in einen Strang aufteilen kann. Wir wollen nur mit einem Protein auskommen und nehmen quasi hier diese TAC-Polymerase. Polymerase heißt, die polymerisiert auf einem Strang den zweiten Strang dazu und wollen schauen, wie weit wir da kommen. Und wir sind eigentlich, das ist eine längere Geschichte, geht über 8 Jahre und sind da relativ weit gekommen. Das ist die letzte Publikation zu dem Thema, ist Nature Chemistry 2015, wo wir zeigen konnten, dass wenn Sie eine kleine Pore haben, vielleicht ein Fünftel Millimeter breit und haben einen Temperaturunterschied und schicken da jetzt von unten mit einer langsamen Geschwindigkeit von 10 Mikrometer pro Sekunde Ihre Moleküle rein, auch dieses Protein, das die Replikation macht, dann kann dieses Molekül hier sehr schön Replikation machen. Sie kann das machen, weil die Moleküle auf der einen Seite, Sie sehen das mit den weißen Strichen, Pfeilen zwischen heiß und kalt oszilliert. Das ist einfach so eine Konvektion, die läuft immer von warm nach kalt, weil Wasser im Warmen wärmer ist. Kriegen also quasi jede Minute so einen Zyklus, was ganz gut zu dem zeitlichen Verlauf des Proteins passt. Sie bekommen aber zweitens auch noch eine Akkumulation der Moleküle, weil es gibt einen Drang der Moleküle, dass sie von warm nach kalt gehen. Das hat damit zu tun, dass die ihre Energie minimieren in der Umgebung des Wassers und der Salze. Kann man auch relativ genau verstehen. Und es führt dazu, dass die Moleküle, wenn sie nach oben gehen, eher nach rechts rübergehen und dann nach unten akkumulieren. Das zusammen mit diesem Fluss, der quasi permanent die Reaktion anfüttert, gibt uns drittens die Möglichkeit, lange Sequenzen von kurzen zu selektieren. Was sehr zentral ist, weil so ein Replikationsmechanismus hat die unangenehme Eigenschaft, Sachen schneller replizieren zu können, die kürzer sind. Aber wenn Sachen immer kürzer werden, kann ich sehr schlecht natürlich Evolution machen, wo ich längere Informationen haben möchte. Das heißt, ich muss dem entgegenwirken. Und dieser Fluss hier mit dem Drang der Moleküle ins Kalte zu gehen, kann man ganz schön ausnutzen. Man kann das auch schön im Computer simulieren und wie ein Ingenieur quasi sich überlegen, so müsste es funktionieren und dann einen experimentellen Test unterziehen. Und der experimentelle Test sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich diese Konvektion jetzt beobachten kann. Man kann also schauen, wie regelmäßig hier die Flüssigkeit von oben nach unten geht. Man hat hier Fluoreszenzbeads, mit denen man das visualisieren kann. Sie sehen auch, dass es sehr geordnet ist. Auf diesen kleinen Skalen fällt sich Wasser sehr laminar, sehr geregelt. Aber zweitens können Sie jetzt auch im DNA anschauen, wie die DNA sich unten anlagert. Das ist dieser Prozess, wo die DNA von warm nach kalt geht, mit der Konvektion zusammen sich akkumuliert. Und es war tatsächlich möglich, dass Sie jetzt alles zusammen kombinieren können und es schaffen, dass die kurze 36 Meter DNA, immer noch kurz, aber das sind so Größenordnungen, mit denen man gerne arbeiten möchte. Da können wir sagen, okay, das könnte vielleicht in die Richtung spontan entstehen und wir würden gerne diese ersten kurzen Informationsketten erhalten, dass sie die quasi verlieren, aber dafür im Konkurrenz stehendes längeres Stück replizieren können. Und es wird auch sehr viel repliziert. Sie verdoppeln die DNA alle Minute. Das heißt, in den 400 Minuten, die sie hier haben, haben sie lokal 2 hoch 400-fach eine Kopie gemacht, ja, in dem Flusssystem. Das sieht also sehr überzeugend aus, denke ich, dass Sie damit wirklich Darwin'sche Evolution machen können. Aber wir haben getrickst, wir haben dazu dieses Protein benutzt, mit dem diese Replikation antreibt. Und der ganze Vortrag, der jetzt folgt, wird mit Ihnen zusammen auf eine Suche gehen und berichten, wie kann ich jetzt quasi das machen, ohne dass ich dieses Protein habe. Sie müssen dazu wissen, dass das Protein allein schon etwa 3000 Basen braucht und aber auch ein Ribosom und tRNA, also eine Riesenmaschinerie, damit ich das überhaupt machen kann. Und wir haben das Problem, dass wir sowas nicht spontan entstehen lassen würden, wenn wir nicht anfangs schaffen, dass diese Nukleotide von alleine replizieren können. Wie kriegen wir also molekulare Evolution vor den Proteinen hin? Das ist die große Frage. Und da haben wir viel drüber gearbeitet. Das ist der letzte Schritt. Das ist ein Physical Review Letter von 2020, dieses Jahr rausgekommen, wo wir dieses Protein ersetzt haben durch ein Stück RNA. Und Sie können RNA soweit züchten. Und der Kollaborationspartner Jerry Joyce in Amerika ist da der weltweite Meister darin, dass das tatsächlich Base für Base replizieren kann. Nicht viel, 30 Basen, aber interessant genug. Und wir konnten quasi ein Konvektionssystem darstellen, mit dem Sie quasi diese Temperaturzyklen hinbekommen, wo Sie alle 20 Minuten jetzt einen Temperaturspike machen können. Das Problem dabei ist, dass diese lange RNA, 200 Meter lang, relativ schnell kaputt geht unter den Bedingungen, unter denen sie replizieren kann. Das heißt, eine sehr delikate Geschichte und wir müssten länger das System designen, dass wir quasi nur ganz lokal in der Mitte die Temperatur erhöhen und dann diese Konvektion so machen, dass nur ganz kurz immer zu hohen Temperaturen gehen, wo die Stränge dann sich teilen und sonst diese Polymerase aus RNA bei 17 Grad seine Base-für-Base-Replikation machen kann. Damit verlieren wir die Möglichkeit, die längeren Stücke zu selektieren. Das ist leider schon ein Kompromiss, den wir hier machen müssen. Aber Sie können quasi eine Temperaturoszillation machen, dass das macht. Wir haben dabei noch entdeckt, dass diese Polymerasen sich zu kleinen Klümpchen anlagern, was den Leuten davor noch nicht bekannt war, was aber auch dazu geführt hat, dass sich das in so einem Ring anlagert und diesen Ring quasi sich selber vor der Wärme schützt. Ja, Sie sehen hier unten für die Experten, das ist eine Degradationsrate, die steigt exponentiell mit der Temperatur an. Und wenn die Polymerase hier länger als ein paar Sekunden oder Minuten sitzt, ist sie kaputt, aber sie hält sich hauptsächlich da hinten auf und kann sich quasi selber schützen. Das ist sehr schön, Entschuldigung, mit dem Sie eine Replikation allein mit RNA machen können. Die RNA ist aber lang, das sind 200 Basen und Sie müssen sich quasi überlegen, wie könnten jetzt diese 200 Basen entstehen? Und die konnten nur quasi entstehen, weil ein Mensch im Labor steht und über Jahre hinweg die gehätschelt, gepäppelt und mit ganz viel Biotechnologie züchten konnte. Weil, und Sie sehen jetzt hier die ganzen Sequenzinformationen von dem Stück RNA, da muss jede Base passen, ja. Die sind farblich markiert, die sich verändert haben in dieser Selektion. Aber sie müssen quasi dieses bereitstellen. Das heißt, man kommt näher ran, ist aber immer noch vor der Frage, wie können solche komplexen Sequenzen entstehen. Wir müssen also noch einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, mit welcher Chemie können wir denn eigentlich so eine RNA, DNA, vielleicht schon eher RNA, weil sehr viel von dieser Proteinmaschinerie besteht, oder was ist sehr viel ausschließlich besteht aus RNA. Wie kann die RNA entstehen? Da gibt es immer weitere Fortschritte. Man kann immer mehr verstehen, wie dieses RNA-Molekül, hier rechts sehen Sie, das ist die Ribose, man hat hier eine Base von den Vieren, hat hier die Phosphatgruppe, die quasi diese Verbindung macht am Rückgrat der RNA. Und wie hier jetzt ein Molekül entstehen kann, das hier so eine Aktivierungsgruppe ist und es ermöglicht, dass diese Moleküle selbst im Wasser sich aneinander anlagern und verketten. Nicht so effizient, nicht so schnell wie beim Protein, nicht so schnell wie bei der RNA, Ribosom, aber Ribozym, aber vielleicht doch ein bisschen schneller. Das können Sie ausprobieren. Probieren wir aus. Funktioniert nicht so gut, wie wir uns gedacht haben. Sie haben eine andere Möglichkeit, wo Sie auch mit zwei Basen starten können. Zum Beispiel nehmen Sie nur zwei Basen A und T und Sie machen einen industriell bekannten Klebstoff dazu, EDC. Das führt dazu, dass die Moleküle sich auch in Wasser verknüpfen können. Und das war für ein, zwei Jahre so unser Testsystem, wo wir unsere Methoden mitentwickelt haben, wo wir aber auch mal probiert haben, wie weit geht denn das. Und das funktioniert schon einigermaßen. Wir können quasi auch diese Falle wiederum benutzen, die im Temperaturunterschied diese Moleküle aufkonzentriert. Sie müssen dazu wissen, dass wenn ich hier ein Polymer draus entstehen lassen will, ich sehr hohe Konzentrationen dieser Polymere brauche. Und das ist nicht so einfach hinzubekommen. Und so eine thermophoretische Falle, wie gezeigt, Konvektion, Akkumulation und Thermophorese könnte eben schon ein interessanter Hinweis sein. Wir haben dann halt gesehen, dass dieser Klebstoff relativ aggressiv ist. Der verklebt alles Mögliche. Sie kriegen schon diese vielleicht sieben Meere von den Molekülen, aber Sie kriegen viele Seitenprodukte. Und ist also ein bisschen zu aggressiv. Das ist eine Reaktion, die bei Raumtemperatur abläuft. Irgendwie, vielleicht geht sie auch bei höherer Temperatur, aber dann wird dieser Klebstoff sehr aggressiv. Da probiert man rauszufinden, was die Balance ist. Ich werde am Ende vom Vortrag auf ein neueres Molekül kommen, mit dem wir, glaube ich, relativ gut vorwärts kommen. Die Zukunft wird es zeigen. Was wir aber mit diesem Klebstoffmolekül probiert haben, ist folgender Modus der Replikation. Wenn in diesem Fall machen Sie einen längeren Strang, ja, Sie machen quasi nicht jetzt eine Base nach dem anderen da dran, sondern Sie können quasi jetzt die Hälfte davon machen, und nochmal die Hälfte und nehmen jetzt dieses schwarze, was Sie sehen können, ein längeres Stück, das ist hier in weiß markiert und Sie haben zwei kleine Stücke, die darauf passen, die richtigen Basen haben und kriegen dann jetzt auf das graue Stück auf der anderen Seite und können das legieren mit dem Klebstoff. Ja, das funktioniert relativ schön und Sie können das immer wieder aufheizen, dass es sich trennt und wieder zusammenkommt. Das Schöne daran war, dass wir tatsächlich mehr von diesem Replikationsmolekül bekommen können. Wir können es wirklich replizieren. Ja. Muss man natürlich sagen, wir müssen genau die richtigen Sequenzen haben und die kleinen Stücke und die großen Stücke müssen da sein. Wir haben aber auch wieder gesehen, dass die theoretische Erwartung hier diese gelbe Kurve wäre. Unsere eigentliche Messung ist aber ganz, ganz winzig da unten, lang nicht so schnell wie erwartet. Wir haben wiederum das Problem, dass dieses EDC, dieser Klebstoff, uns die, uns auch die Reaktion kaputt macht. Das kann es also auch nicht sein. Der Klebstoff ist zu aggressiv, der macht uns die Moleküle zu sehr kaputt. Was wir aber dann nochmal probiert haben, ist einen Schritt zurückzugehen, zu überlegen, ich nehme wieder ein Protein. Ich stelle mir aber jetzt die Frage, wenn ich durch einen Polymerisationsprozess jetzt eine zufällige Sequenz habe, was passiert aus der Sequenz, wenn ich da ein Protein dazu tue, das genau diese templierte Ligation machen kann, wo also auf der anderen Seite ein Strang anliegt, der bringt dann die beiden Stränge zusammen und verbindet die. Ja? In dieser Situation würden Sie ja eigentlich erwarten, ich starte mit der zufälligen Sequenz, dann bekomme ich auch eine zufällige Sequenz raus. Ist es wirklich der Fall? Sie haben heutzutage halt die Möglichkeit, diese längeren Sequenzen hier dann mit der Sequenzierung einzeln anzuschauen, was für eine Sequenz ich da drin habe. Und da kann ich schauen, ob aus meiner zufälligen Sequenz wirklich eine zufällige Sequenz rausgekommen ist. Was natürlich für Evolution wahrscheinlich schwierig ist, wenn ich dauernd nur zufällige Sequenzen baue, weil die so unterschiedlich sind, dass sie kaum zueinander passen. Das, was Sie sehen, ist schon mal schön, dass Sie lange Moleküle bekommen. Sie bekommen also nicht nur 12 Meere, sondern bis zu 200 Meere, ganz lange Moleküle. Und interessanterweise sind diese Moleküle nicht zufällig. Es war eine Überraschung und deutet darauf hin, was alles passiert, wenn wir Replikation machen und die Replikation selber eine Selektion macht. Sie starten mit so einem zufällig gaussförmigen Sequenzverteilung, bekommen dann aber eine Verteilung, die diese Moleküle ausschließt. Also Moleküle, wo Sie hier viel A haben, A-Sequenzen und T-Sequenzen, die so ein Hairpin machen, die kleben miteinander und können dann mit der Replikation nicht mehr weitermachen. Die können diesen Komplex nicht machen und tatsächlich sehen wir die nicht mehr. Die werden quasi rausselektiert und Sie bekommen nur solche, wo Sie hier A haben und hier A, was quasi keine so Hairpins macht. Das ist schon eine interessante Selektionsbedingung unter so einer Replikation. Sie sehen aber zweitens auch noch, dass die in der Mitte so ein Zebramuster zeigen und das Zebramuster hat so einen richtigen Netzwerkcharakter mit den nebenliegenden Sequenzen und Sie können das quasi verstehen, wie diese Netzwerke sich da aus diesem zufälligen Sequenzsee rausbilden. Das heißt, der Sequenzsee tut sich mit den passenden Sequenzen zusammen und die, die passen und gut replizieren können, die können dann miteinander nach oben kommen. Heißt aber, dass die Sequenzen, die überleben, halt limitiert sind. Ja. Und das kann man schön verstehen. Man kann auch wirklich dann Sequenzen designen mit diesem Wissen, wo ich sagen kann, oh ja, die müssten ganz schnell ganz lang werden. Tatsächlich tun sie auch. Oder ich kann die meist selektierten Sequenzen rausholen und sehe auch, wie die sehr schön hier aufleuchten in dieser Analysemethodik. Das heißt, wir können anfangen mit Sequenzierung verstehen, welche Selektionsbedingungen, welche Arten der Replikation überleben können. Natürlich, wir haben wieder getrickst, wir haben wieder ein Protein genommen, aber wir verstehen langsam, wie dieser Sequenzraum und die Anordnung im Sequenzraum stattfindet. Insbesondere zum Beispiel, ganz interessante Information hier, das ist eine zufällige Sequenz, die nur aus A und T besteht. Wenn wir alle vier Basen benutzen würden, haben wir gar nichts gesehen. Und wir verstehen auch, warum. Weil dieser Sequenzraum von 4 hoch 12, 4000 mal 4000 etwa, viel zu groß ist, als dass die Moleküle sich schnell genug finden können. Das heißt, es gibt einen Selektionsdruck, aus diesem großen Sequenzraum einen kleinen zu machen. Und wir würden eigentlich wunderbar sehr gerne verstehen, wie genau das funktioniert, weil das mit Sicherheit auch ein Ursprung des Lebens so abgelaufen ist. Weil die allerersten Moleküle haben genau das gleiche Problem gehabt. Wir probieren also mit solchen Experimenten herauszufinden, wie ich aus einer Zufälligkeit nicht zufällige Sequenzen bekomme, weil diese dann vielleicht die Möglichkeit haben, dieses 200 mehr Ribozym zu selektieren und Darwin'sche Evolution zu machen, dass ich das wirklich herbekommen kann. Dann muss ich aber dazwischen einen Schritt haben, der mir meine Zufälligkeit schon reduziert. So ist also quasi ein bisschen die Herangehensweise. Wir probieren mit Nukleotid zu starten, denken über Polymerisation nach, um Ketten zu machen, wie diese Kettenbildung dann repliziert, aber wie wir auch so einen Symmetriebruch im Sequenzraum verstehen können, dass der Sequenzraum kleiner wird und dass wir dann die Darwin'sche Evolution stoppen können. Ich möchte den Rest des Talks dazu nutzen, ein Setting vorzustellen, das wir jetzt seit 4 Jahren genauer anschauen und wir so ein bisschen begeistert sind, ja, weil das kann ganz viele Sachen gleichzeitig lösen, wo man bisher Sachen unabhängig davon machen musste unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Und es sieht so aus, wie wenn das alles zusammenpassen könnte. Und es hat damit zu tun, dass wir eine Destillerie bauen, also eine Destille. Letzten Endes lassen wir hier Wasser kochen und tun das Wasser auf der anderen Seite wieder abkühlen, kriegen dann destilliertes Wasser. Also ein bisschen das, was in der Raffinerie auch abläuft, wo sie wirklich ihre Moleküle sortieren. Und es stellt sich raus, dass wir natürlich keine so riesigen, komplizierten Anlagen brauchen, sondern dass es tatsächlich ausreicht, zu dem, was wir bisher studiert haben, nur eine Luftblase dazu zu tun. Das heißt, wir machen wiederum, überlegen wir uns wiederum, was in so einer Gesteinspore passieren kann, aber haben jetzt eine kalte Seite und eine warme Seite und wir haben eine Luftblase. Und es ist ganz erstaunlich, was an dieser Luftblase alles passiert. Sie wissen ja vielleicht, dass Wasser natürlich eine hohe Oberflächenspannung hat und dass man da Tröpfchen bekommt, da bekommt man Nebel und man bekommt sehr interessante Prozesse, die gerade für Origin of Life wahnsinnig interessant sein können. Also in unserem Laborsetting haben wir das halt schön definiert. Wir haben jetzt 250 Mikrometer breite Kammer, haben 10 Grad auf der kalten Seite, 40 Grad auf der warmen Seite und kriegen jetzt quasi diesen Prozess der Distille die ganze Zeit durchlaufend. Das heißt, auf der warmen Seite verdunstet das Wasser, ja, und kondensiert oder auf der kalten Seite, macht dann aber die tolle Eigenschaft, dass wenn ich hier so ein Molekül habe und das kommt jetzt an die Oberfläche und das Wasser verdunstet, dann geht das Wasser quasi an die Oberfläche durch, das verdunstet hier. Ich kriege etwa einen Fluss von etwa 10 Mikrometer pro Sekunde, kann man wieder alles im Computer schön simulieren und ich bekomme eine Akkumulation der DNA an genau dieser Stelle. Man kann es genau ausmessen und sieht, dass die etwa 200-fach hier an dieser Stelle akkumuliert, was ja schon mal ganz gut ist. Vor allem auch, weil diese Akkumulation wieder längere DNA stärker akkumuliert oder RNA als kürzere RNA. Damit kriegen sie quasi eine zusätzliche Akkumulation und es läuft die ganze Zeit ab. Ja? Das ist nicht so, dass jetzt irgendwann das verdunstet oder so, die ganze Zeit haben sie diesen Prozess. Und witzigerweise kriegen sie auch eine Akkumulation von Salzen. Und Salze sind gerade für diese RNA-Moleküle und viele katalytische Prozesse sehr wichtig. Das heißt, es könnte jetzt tatsächlich sein, dass so ein Ribozym, so ein RNA-Molekül an dieser Oberfläche sehr viel besser funktionieren könnte, wie in der Flüssigkeit, weil sie bekommen die Salze, sie bekommen eine hohe Konzentration und ist tatsächlich was, was wir beobachten konnten. Das ist jetzt ein Ribozym, das kann ich replizieren, aber das kann eine RNA schneiden. Wir haben ein bisschen einfaches Modellsystem genommen. Und Sie sehen jetzt hier, wie auf der einen Seite sieht es hell hier am Interface. Hier oben haben Sie und unten auch Luft. Und es akkumuliert hier an dieser Grenzfläche. Und alles kommt zusammen, die Moleküle kommen zusammen, die Salze kommen zusammen. Und Sie kriegen hier sehr viel von den Molekülen, die quasi dann geschnitten werden. Und die geschnittenen Moleküle kommen dann in die Lösung rein. Das heißt, obwohl die Reaktion nur an der Oberfläche passiert, passiert die da so effizient, dass Sie trotzdem die ganzen RNA-Reaktionen in der Lösung mitbekommen. Und Sie können hier jetzt sehen, dass es an diesem Interface, an der Grenzfläche, deutlich besser abläuft. Sie sehen eine deutliche Verbesserung der Reaktion, weil einfach alle Komponenten für dieses RNA-Enzym zusammenkommen. Und wir konnten eben nicht nur diese Ribozym-Katalyse hier sehen, wir konnten auch sehen, dass DNA sich oder auch RNA sich zu Gelen anordnet, wenn die sehr klebende Sequenzen haben, die gut zueinander passen, kriegen sie einen Phasenübergang. Sie haben aber auch den gleichen Effekt, dass Lipidmoleküle sich anlagern und ich quasi so zellartige Verbände bekomme, wo RNA, DNA innen drin ist und draußen rum ich ein Vesikel bauen kann. Ich kann auch einen Kristallisationsprozess starten und wir sehen aus Phosphorylierung quasi das Ankleben von einem Phosphor an die hintere Gruppe von RNA, die quasi die ganze Verlängerung von einem RNA-Molekül machen kann. Kurz zwei Movies zu diesem Prozess. Links diese Gelierung, dieses Aneinanderanlagern der RNA ist dann so fadenförmig, weil das an dem Interface fadenförmig eindimensional geriert worden ist. Und Sie kriegen wie so einen kleinen Drachen dann die RNA-Moleküle in hoher Konzentration auf einem Flecken zusammen. Wenn Sie das aufheizen, trennt sich das wieder auf. Aber Sie können quasi hier sehr viel sehen, was an dieser Blase da oben alles passiert, Akkumulation. Sie sehen zweitens, und das ist der Movie rechts, den ich gerade nochmal frisch starten will, auf der linken Seite schauen sich die Lipide an und rechts die DNA-Kanäle. Also Lipide ist alles an der Zellaußenseite, was die Zelle abbildet. Und Sie sehen, dass die Lipide sich akkumulieren an dem Interface, vor allem da hinten, ganz an der Luftblase. Und dann kriegen Sie Lipide, die hier kreieren. Aber Sie sehen gleichzeitig, dass offensichtlich hier die DNA auch akkumuliert hat und sich auch in die Lipide eingebaut hat, sogar so, dass sie größere Klumpen bekommen, wo sie beides gleichzeitig sehen und die durch die Konvektion sogar auseinandergerissen werden und sie quasi Protozellteilung bekommen in dem Setting. Das ist also, was an dem Interface alles zusammenkommt, was sie eigentlich alles für Origin of Life brauchen und alles auf einer sehr milden Umgebung. Sie heizen jetzt nicht so stark ein und kriegen hier relativ schöne Bedingungen für diese Reaktion. Ich möchte auf die allerletzten Ergebnisse in diesem Interface, also in dieser Distille noch eingehen. Und was ich Ihnen bisher nicht gezeigt habe, ist, dass diese Wassermoleküle, die quasi auf der kalten Seite wieder kondensieren, als Tropfen sich ablagern. Die haben wir bisher nicht gesehen, wenn wir immer Fluoreszenzbilder angeschaut haben, wo wir immer die Moleküle markieren, die in Lösung sind. Und wir haben ja gesagt, das ist ja reinstes Wasser, das da rausdestilliert wird und das sich als reines Wasser ablagert, haben wir die nicht gesehen. Ich muss also im Mikroskop die Fluoreszenzfilter rausnehmen und nur quasi das Wasser anschauen. Da sehe ich hier schöne Wassertropfen, die bewegen sich schön. Die haben jetzt auch eine Dynamik, dass die immer größer und größer werden, bis sie auf die warme Seite kommen und dann auf die warme Seite wechseln und dort eintrocknen. Und wenn ein Tropfen eintrocknet, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie einen Kaffeefleck haben, dann trocknet der ein und während er eintrocknet, sind die ganzen Moleküle am Rand. Während sie das eintrocknen, werden sie akkumuliert. Also ganz ähnlich zu dem Effekt, den wir bisher schon gesehen haben, an der heißen Seite, dass die Moleküle nicht in die Gasphase gehen können, deswegen akkumuliert wird, aber jetzt wirklich während dem Eintrocknen-Vorgang. Das heißt, der Eintrocknen-Vorgang ist sehr klein auf Mikrometerskala, dann wird sehr effizient, wahrscheinlich kristallisiert er auch sehr gut und sie bekommen das in der Umgebung, wo sie jetzt auch die Moleküle akkumulieren können vor dem Eintrocknen. So sieht es dann aus, wenn Sie das genau anschauen wollen. Wiederum jetzt Fluoreszenz, auch ein bisschen heller gemacht. Und Sie sehen hier DNA-Moleküle, die hier am Rand dieser Tropfen einlagern. Kaum sind die aber eingetrocknet, kommt wieder von der kalten Seite ein Tropfen, der größer geworden ist und der das wieder auflöst. Sie bekommen also in diesem Nebel oberhalb der Wasseroberfläche ein nass-trockenen Zyklus, der relativ schnell abläuft. Also hier sehen Sie Minuten und Sekunden. Das ist eine sehr, relativ schnelle Dynamik. Und Sie bekommen jetzt quasi zwei Dinge umsonst geliefert. Auf der einen Seite wissen Sie, dass die frühe Erde hier CO2 hatte und CO2 erniedrigt den pH von reinem Wasser relativ stark. Kennen Sie vom Mineralwasser. Sie bekommen hier also etwa pH 4 in diesen Tropfen. Das heißt, wenn dieser Tropfen jetzt auf die andere Seite überschlägt, wird diese DNA aufgelöst, aber sie wird anfangs einem sehr viel anderen pH ausgesetzt. Das führt dazu, diese niedrige pH, dass ich die DNA trennen kann, ohne dass ich eine hohe Temperatur habe, was oft den Nebeneffekt hat, dass noch andere Reaktionen durch die Temperatur getriggert werden. Das heißt, das Setting ist eine ideale Kammer, auch um DNA aufzuteilen. Gleichzeitig ist in dem getrockneten Zustand sehr viel Salz und für manche Reaktionen will ich auch viel Salz haben, aber wenn ich anfangs den Kontakt mache auf die warme Seite, bekomme ich quasi wenig Salz, die DNA trennt sich, dann trocknet sie ein, bekommt sie viel Salz, wieder hohen pH, das heißt, sie kriegen gleichzeitig eine Salz- und eine pH-Oszillation. Was sie gerne haben, Chemiker arbeiten sehr gerne mit solchen Unterschieden und viele Reaktionen arbeiten nur mit viel Salz. Sie haben dann auch das Problem, dass die DNA, RNA nicht auseinandergehen kann. Sie bekommen jetzt beides quasi geliefert hier drin. Und man kann das anschauen, man sieht tatsächlich, jetzt nach einer Weile tun wir dann CO2 einfließen lassen und sobald wir CO2 haben, sehen wir hier in blau, wie die RNA sich auftrennt in diesen Tropfen. Man kann den pH sehen, pH 3 ist hier auch blau. Sie sehen also das, was ich Ihnen erklärt habe, können Sie richtig nachvollziehen, theoretisch beschreiben, experimentell beschreiben. Sie wissen, dass Sie hier Salz- und pH-Oszillationen bekommen. Und Alan Lasinelli hat hier ein Experiment gemacht, ist noch nicht publiziert, dass sie quasi die Proteine hier wiederum reintun und sie wollen schauen, kann die Proteine, so wie vorher in der anderen Kammer, eine Replikation machen. Und es zeigt sich, das kann sie machen und zwar unter Temperaturen, wo sie normalerweise die Stränge überhaupt nicht separieren könnten. Und ich zeige Ihnen kurz einen Movie davon. Das sind jetzt 4 Stunden, Minuten, Sekunden und Sie sehen oben die Blasen, wie sie dauernd ihre Dynamik haben. Aber Sie sehen auch schon in Fluoreszenz, dass die DNA hier repliziert. Sie bekommen immer mehr DNA und sie füllen den ganzen, das ganze Volumen hier unten aufgrund von der Replikation in diesen Tropfenzuständen oberhalb der Flüssigkeit. Das heißt, Sie haben hier jetzt ein Setting, wo Sie bei Temperaturen, wo Sie die DNA eigentlich nicht schmelzen haben, sie trotzdem replizieren können. Und Sie nutzen hier einen pH- und einen Salzunterschied aus. Und interessanterweise sieht man hier jetzt nur, wenn CO2 dabei ist, wenn wir also diesen pH-Unterschied haben, dass Sie diese Replikation bekommen. Und insbesondere, ich zeige Ihnen jetzt nicht, dass das Gel da oben noch alle möglichen langen Moleküle hat. Das ist natürlich eine schöne Eigenschaft auch hier, dass Sie längere Moleküle bekommen, weil die sich aneinander anlagern. Das heißt, auch hier bekommen Sie wieder so eine Längenselektivität. Mehr Sequenzlängen gibt mehr Möglichkeiten für Darwin'sche Evolution. Natürlich haben wir dann Protein genommen. Ja, aber es ist manchmal nicht so schlecht, den ersten Schritt mit Protein zu machen. Ich möchte Ihnen als letzten Slide und einen letzten Abschluss noch ein bisschen zeigen, welche Richtung das gehen kann. Wir probieren alle möglichen Chemien durch, mit denen wir RNA machen können und gehen quasi ein bisschen zurück in der Zeit. Chemie muss immer die allerneuesten Ideen, allerneuesten Rezepte publizieren. Manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht. Und das ist eine Polymerisierung, wo wir mit einem RNA-Monomer anfangen, das bei 2' und 3' einen zyklischen Phosphat hat. Das ist was, was Sie bei dieser Phosphorylierung hier direkt bekommen können und was relativ wenig Aktivierungsenergie hat, was auch relativ stabil ist und irgendwie eine schöne Mischung ist. Und es stellt sich raus, dass Sie diese Protokolle von damals, die so 70, 80 Grad brauchen, relativ schön analysieren können heutzutage mit Massenspektrometrie und Sie bekommen 10 Meere. Sie bekommen relativ lange RNA-Stücke. Jetzt natürlich noch nicht doppelsträngig, sondern quasi einzelsträngig. Etwa diese Länge können Sie bekommen. Und was interessant ist, dass Sie jetzt mit Massenspektrometrie auf die Suche gehen können, kriege ich viele Seitenprodukte, kriege ich Artefakte. Und das Gute dabei ist, Sie kriegen nicht so viele Seitenprodukte. Sie bekommen Seitenprodukte, die Sie verstehen. Und Sie bekommen insbesondere auch Polymere, die wiederum dieses 2-3-Ende haben. Das heißt, das Ende ist weiterhin aktiv und kann weiter polymerisieren. Das ist jetzt im getrockneten Zustand bei 80 Grad. Und das Witzige dabei ist jetzt, das können Sie an einem Interface wieder machen. Und es läuft sehr gut an einem Interface. Deswegen sind wir hier ein bisschen optimistischer Dinge, dass wir hier weiterkommen. Das sind jetzt relativ moderate Konzentrationen, nur für einen Tag. G und C sind in beide Basen. Sie können das für viele, für alle 4 Basen machen, was auch schon mal ganz gutes Zeichen ist für diese Chemie. Und Sie können jetzt anfangen, alles aus Ihrem Massenspektrometer rauszuholen, was geht. Insbesondere herausfinden, welche Konzentration hat welche Basenzusammensetzung. Und wir hoffen, das jetzt so weit treiben zu können, dass die lang genug werden, dass wir die wieder sequenzieren können. Und wir sind natürlich dann sehr gespannt, ob wir diese Polymerisationsreaktion durch Selektionsdrücke auch zum Replizieren bringen können. Dass die also die Stücke, die vielleicht 10 lang sind, halt doch noch schaffen mit G, C, hybridisieren, replizieren und wiederum eine doppelsträngige DNA und Replikation der Sequenz hat. Da gibt es noch etliche experimentelle Schwierigkeiten natürlich, aber wir sind, denke ich, auf einem guten Weg und das ist so der Silberstreifen im Horizont, der uns motiviert, hier weiterzumachen. Das Szenario wäre dann natürlich ultimativ so, dass Sie hier unten einen Apatit haben, wo sie Phosphat rausleachen können bei niedrigem pH, dass sie durch CO2 triggern, dass sie hier vielleicht auch die Nukleoside zusammenbauen können, dass sie halt Ribosome selber bauen und dass sie hier dann, weil sie Ammonium oder ähnliche basische Salze durch diesen Grundfluss, durch so eine CO2-Blase alles akkumulieren und hier dann die Replikation, Polymerisation triggern können. Und da sind wir nicht so weit weg, das im Experiment zu demonstrieren, glaube ich. Wir können diese Mikrofluidiken im Labor sehr gut nachbauen mit so Teflonstreifen und einer Robotik, die quasi auch die Fluoreszenz ausliest von mehreren Fallen. Und da gehen wir Vollgas momentan drauf zu, quasi in solchen Experimenten diese Temperaturgradienten von der frühen Erde nachzubauen, die Chemie. So probieren wir momentan quasi mit dem Molekül zu starten und mit möglichst wenig zusätzlichen Requirements so einen Zyklus zu machen. Und Origin of Life klingt natürlich sehr akademisch. Es hat sich aber herausgestellt, dass wir ganz neue Richtungen einschlagen, ganz neue Sachen ausprobieren, durchaus auch ganz neue Sachen anstoßen können. Und zwei meiner Doktoranden haben eine Firma gegründet, Nanotemper, vor 11 Jahren inzwischen. Hat etliche Preise abgeräumt, auch die Firma hat jetzt mehr wie 120 Mitarbeiter, weil sie ein Verfahren entwickeln konnte, wie diese Temperaturbewegung, Moleküle im Temperaturunterschied dazu genutzt werden kann, um Bindung nachzuweisen. Also wenn Sie Coronavirus, Oberflächenproteine messen wollen, wie gut da Antikörper dran binden, können Sie das mit der Methodik machen. Das heißt, die Firma hat schon mehr Steuern gezahlt, wie wir jemals in der Forschung verbraucht haben. Wir sind im Plus. Das ist ein ganz gutes Gefühl. Wir sind weiter dabei, Netzwerke aufzubauen, uns mit anderen Forschern zusammen zu vernetzen. Das ist ein Origins Cluster, das ist ein Excellence Cluster in München, mit dem wir momentan sehr viel Massenspektrometrie aufbauen können und viele neue Verbindungen in die Astrophysik machen können. Wir haben einen CRC Emergence of Life, der jetzt, wir starten den Verlängerungsantrag momentan, wo ganz viele verschiedenen, verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten und probieren da alles Wissen, alles Know-how, das wir in der Umgebung von München zu Origin of Life haben, zusammenzubringen. Und all das ist angetrieben durch auch eine weltweite Vernetzung mit der Simons Collaboration on the Origins of Life, wo weltweite Experten dabei sind und wir quasi uns gegenseitig immer informieren können, was läuft in der Chemie neu, was läuft in der Geophysik neu, was läuft Astrophysik neu, wo gibt es wieder Neuigkeiten. Das ist sehr, sehr hilfreich, diese Vernetzung. Aber all das ist auch nur möglich, weil viele Doktoranden sagen, ich investiere diese 3-4 Jahre Doktorarbeit und mache mal was ganz anderes. Und mit sehr viel Engagement sind im Labor dabei, diese Versuche aufzubauen. Und wir konnten auch IRC einen Arts Grant bekommen, das uns weiter die Forschung ermöglicht, was uns sehr viel Spaß macht. Das sind auch unsere Kollaborationspartner und mit dem ist mein letzter Slide. Danke für die Aufmerksamkeit. Kann ich gar nicht selber.
Ja, herzlichen Dank, lieber Dieter, für deinen schönen, instruktiven Vortrag. Und das ist natürlich schon ein ziemlich kompliziertes Geschäft. Aber ich denke, den experimentellen Weg, den ihr da in München geht, der ist natürlich schon richtungsweisend. Aber wir müssen natürlich auch irgendwie versuchen, dass wir diese Dinge natürlich auch mal umsetzen in die, geologische Realität. Und da habe ich eigentlich schon mal die erste Frage, nicht? Ich meine, du hast diese Mikrodistillen, das finde ich ein ganz tolles Konzept, aber was könntest du dir vorstellen, welche Struktur auf der Erde vor 4 oder 4,2 Milliarden Jahren wäre denn da so eine Präferenz, wo sowas ablaufen könnte?
Also grundsätzlich sieht man halt an RNA-Molekül, dass es offensichtlich UV-hart ist. Die Basen, die überlebt haben, halten UV sehr, sehr gut aus. Das heißt, eine der Hypothesen, auch aufgrund von Chemie, die UV braucht, ist schon, dass wir uns eher an die Oberfläche, vielleicht noch im Wasser, vielleicht auf einer frühen Insel, auf einer vulkanischen Insel uns aufhalten. Also schon ein bisschen Island, früh Island, weil einfach die Chemie darauf hindeutet. Also tief unten im Hydrothermalquellen, die ganz tief sind, ist es Eher unwahrscheinlich, weil dann hätten wir diese Signatur nicht. Das heißt, eine flache, shallow hydrothermal system, eine heiße Wasserquelle. Natürlich tun wir im Experiment diese Temperaturunterschiede sehr stark fokussieren. Und wir können durch die Computersimulationen auch zeigen, dass wenn wir weniger Gradient haben, die Sachen immer noch ablaufen können, wenn auch einen guten Tick langsamer. Und wir nehmen natürlich immer die schnellste Möglichkeit fürs Experiment. Das ist aber auch dadurch motiviert, dass eine Evolution immer den schnellsten Weg der erfolgreichste gewesen wäre. Das heißt, wenn Sie verschiedene Blasen haben und Sie haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, Temperaturgradient darin zu machen, wird der an dem, wenn das Szenario richtig ist, an dem schnellsten Temperaturgradient sich am schnellsten entwickeln. Das heißt, wir picken das natürlich ein bisschen und schauen, stellen Gradienten, aber wir können auch vorstellen, dass Sie einen heißen Dampf haben, der jetzt diese Poren von außen schon sehr effizient und mit sehr engen Gradienten aufheizen kann.
Ja, Thomas.
Zwei Fragen aus der Perspektive wirklich eines Dilettanten. Gehen Sie davon aus, dass diese Entstehung des Lebens, die Sie sozusagen experimentell nachzuvollziehen versuchen, an einer oder an mehreren Stellen auf der Erde passiert ist? Und ein zweiter Aspekt, also das ist sozusagen eine, sagen wir mal, Geburtsstube, eine Wärmegrube oder Quelle gegeben hat oder ob sich das an mehreren Stellen abgespielt haben könnte. Und die zweite Frage ist auch wirklich ganz schlicht. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass Aminosäuren durch Meteoriten, also extraterrestrisch auf die Erde gekommen sein sollen. Bestätigt sich das aus Ihrer Sicht oder ich habe Sie jetzt eher so verstanden, als ob Sie aufgrund dessen, was hier vorhanden ist, diese Prozesse, also ohne eine extraterrestrische Einflussnahme zu erklären versuchen. Oder vielleicht habe ich Sie auch
Also,
ganz falsch verstanden.
nee, ist alles richtig verstanden. Aminosäuren sind halt nicht Nukleotide. Das heißt, mit Aminosäuren können Sie keine Evolution antreiben, weil Sie in dem Sinn keine molekulare Evolution haben, die Sie kopieren können. Das heißt, nachdem man in den Meteoriten RNA und DNA bisher auch nicht sehen konnte, ist es nicht klar, dass dieser Weg hätte beschritten werden können. Gleichzeitig habe ich jetzt immer wieder darauf hingewiesen, dass wir nicht Gleichgewicht brauchen. Wir müssen also eine Lokalität haben, wo wir auch immer wieder Moleküle recyceln können und wieder reparieren können. Es reicht nicht, einfach einen dicken Pott an RNA-Molekülen zu haben und davon zu leben, sondern die müssen sich dauernd auf- und abbauen können, damit sie eben sich auf die Informationen anpassen können und replizieren können. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass sie schon eine Ecke brauchen, ob an mehreren Stellen auf der Erde, sehr gerne. Das ist unklar, muss auch nicht spezifiziert sein. Die Idee wäre natürlich schon, wenn wir jetzt einen Weg finden im Labor, der sehr überzeugend ist, würden Sie schon sagen, okay, das kann in vielen Orten entstanden sein. Es wird überall den gleichen Prozess gehabt haben. Aber dass Sie schon eher was haben, was auf der Erde entstanden ist, weil es nicht reicht, nur Moleküle zu haben. Sie müssen den Prozess haben. Dann können Sie Leben entstehen und evolvieren lassen. Also es ist ein dynamisches Nichtgleichgewicht. Und es reicht nicht, wenn die Moleküle runterregnen. Meine Meinung. Kann man aber gerne genauer diskutieren. Ja.
Ja, Peter.
Ich habe noch mal eine kurze Frage, die sich da anschließt. Danke für den tollen Vortrag mit dieser Mikrodistillerie. Die zeitliche Komponente, die da drin liegt, auch wenn es um solche Ungleichgewichte gibt, wo liegen die jetzt im experimentellen Bereich und inwieweit lässt sich das ins natürliche System übertragen? Denn ich gehe ja davon aus, dass es schon eine gewisse Kontinuität geben muss, nicht? Um diese Prozesse dann auch über längere Zeit ablaufen zu lassen.
Genau, Sie wollen was haben, was natürlich auf einer frühen Erde auch überall ubiquitär da war. Sie brauchen weiterhin, die Ribose muss irgendwo herkommen, Sie müssen die Basen haben, Sie müssen schon so eine Grundchemie da haben. Die frühe Erde war auch sehr wild, ja. Also es kann gut sein, dass Sie an vielen Orten Leben entstehen lassen haben und Sie ein bisschen flexibel schauen mussten, dass die Moleküle wieder in diese Vesikel eingepackt worden sind und dann woanders hin diffundiert sind und dort dann weiter leben konnten. Aber was uns was uns optimistisch dünkt, ist, dass sie quasi innerhalb von einem Tag mit 10 Millimolar Nukleotiden schon 9, 10 Meere machen können. Das heißt, durch diese Mikrodistille, durch diese synergetische Kopplung, Akkumulation, Eintrocknen, kommen sie schon in sehr kurzen Zeiten sehr weit. Und das macht uns optimistisch, dass sie möglicherweise, wenn die Bedingungen eben sehr gut sind, diese Evolution sehr schnell starten können und damit sehr flott dabei sind. Die Überlegungen, die Abschätzungen sind ungenau, aber gehen natürlich schon darüber heraus, dass die erste Zelle in 100, 200 Millionen Jahren haben. Und das ist natürlich eine riesenkomplizierte Maschinerie. Da haben sie ein Ribosom, das Proteine macht und alle möglichen Netzwerke schon am Laufen. Das heißt, das muss, nachdem Evolution doch eher immer langsamer wird, dann am Anfang ruhig sehr schnell gewesen sein. Es deckt sich natürlich mit dem, dass wir denken, dass wir halt dann auch eine Chance haben, das im Labor schnell genug nachzubauen.
Ja, da möchte ich vielleicht mal anschließen. Ich meine, das, die Zeit spielt da, haben wir gerade diskutiert, eine große Rolle, aber sagen wir mal jetzt, dieses finale Produkt dann letztendlich dann irgendwie eine komplexe Zelle zu haben, wie lange hast du irgendeine Vorstellung über die zeitlichen Dimensionen? Ich meine, ist natürlich im frühen Präkambrium natürlich, reden wir von Millionen von Jahren oder ist das weniger? Ja, also ich kann mir immer vorstellen, dass sowas natürlich auch innerhalb sehr kurzer Zeit abläuft. Und das fände ich eigentlich dann, was ihr zum Beispiel experimentell ja schon macht, wenn man das jetzt umsetzt in den Geoprozess.
Also es ist alles natürlich Hypothese, aber es ist, ich würde schon davon ausgehen, dass sie den Grundprozess darwinsche Evolutionsarbeit zu treiben, dass sie dann Proteine, Enzyme machen können und Zellen machen können, dass sie es wahrscheinlich schon wirklich in weniger als Millionen Jahren zusammen geschafft haben. Aber dafür gibt es keine Hinweise. Wenn wir die genetische Information rückverfolgen, ist es nicht sehr viel genauer, wie wenn wir auf der Erde warten, bis wir die ersten Fossile haben von den ersten Zellen. Und da haben wir einfach so ein schwarzes Loch von 500, 600, 700 Millionen Jahre, wo wir einfach uns sehr schwer tun, da den Origin of Life reinzubauen. Also nachdem der Mond entstanden ist, sind alle weiteren Einschläge wahrscheinlich nie so katastrophal gewesen, dass man alle organischen Moleküle wie damals beim Mond verdampft hat und kaputt gemacht hat. Da wird es immer noch eine Nische gegeben haben, die überlebt hat. Das ist das, was die Astrophysiker abschätzen. Das heißt, seit Moon Impact tickt die Zeit und möglicherweise hat der Moon Impact die ganzen guten Moleküle gemacht und den Trigger gesetzt dafür. Wir haben N gleich 1. Ich kann nur wieder betonen, wenn wir über Origin of Life was lernen wollen, hilft es nichts. Wir müssen ins Labor uns nachbauen. Ja, das ist das Einzige. Wir können nicht zu einem anderen Planeten fliegen und da sind wir im Labor wahrscheinlich schneller und wir kriegen mehr dabei raus.
Ja, da gäbe es noch viel dazu zu sagen. Aber jetzt haben wir hier eine Frage, die da kommt von Herrn Arnold. Gibt es in der Geologie Anhalte für solche Vorgänge, quasi eine eingeschlossene Blase? Also
Die Frage kann ich ja direkt an den Experten weitergeben, aber das ist genau, warum sie ein poröses Gestein haben, damit sie Gase manchmal haben. Und sie haben CO2, Atmosphäre, die sehr viel Druck hat. Das heißt, Wasser ist gesättigt mit CO2 am Anfang. Und da haben sie, wenn sie ein bisschen Temperatur haben, schon allein durch Ausgasen sehr viele Möglichkeiten, diesen Blasen zu machen. Und falls sie jemals eine Mikrofluidik selber aufgebaut haben im Labor, ist es super schwierig, so eine Mikrofluidik ohne Blasen hinzubekommen. Und wir haben die ersten Jahre sehr daran gearbeitet, dass wir das hinbekommen, um dann später festzustellen, dass die Blasen eigentlich gar nicht so schlecht sind.
Ja, schließt das doch an, oder Bläschen, die zumindest chemische Elemente in einer typischen Mischung nachzuweisen sind. Vielleicht nur ein kurzer Kommentar dazu. Wir haben natürlich zumindest in einigen Stellen auf der Welt, wo wir in die alten Gesteine noch vernünftig reinschauen können, gibt es natürlich solche blasenförmigen Strukturen. Es gibt in vielen, vor allem in Salzen und so weiter, gibt es Mikroeinschlüsse. Es gibt also solche Dinge, nicht? Und Man kann auch in diesen kleinen Blasen, also auch organische Moleküle finden. Ob das jetzt genau das ist, was Dieter gerade beschrieben hat, ist eine andere Sache. Aber prinzipiell sind diese Dinge natürlich im geologischen Bericht noch vorhanden. Allerdings ist das alles ein bisschen jünger als wie das, über das er jetzt gerade gesprochen hat, nicht? Aber das liegt einfach nur an der geologischen Bericht, dass wir natürlich in diese Gesteine, die älter sind als 4 Milliarden Jahre, einfach nur ganz wenige Daten haben.
Ne? Man sollte vielleicht auch betonen, das, was man halt als Gestein dann jetzt sieht, ist natürlich der Endzustand. Und wenn ich einen Vulkanismus habe und ich habe vulkanischen Staub und Asche und ich habe da sehr viele Schritte noch dazwischen, bis ich zu dem Zustand bekomme, den ich dann jetzt den Gesteinen noch nachweisen kann. Das sind alles natürlich Extrapolationen, aber ich denke, solange wir noch nicht alles abgeklopft haben, sind wir noch optimistisch, dass wir das hinbekommen. Also gerade diese Kombination mit CO2, pH, Apatit, was ja durchaus jetzt nicht so ganz seltener Stein ist für eine frühe Erde, aus dem wir bei niedrigem pH, pH 2, 3 Phosphat rausbekommen können. Wenn wir an einem Interface arbeiten, bei niedrigem pH, gibt es natürlich schon Protokolle, die auch Ribose mit den Basen koppeln, mit sehr wenig Yield, 0,1% Yield. Aber ich habe Ihnen viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Moleküle akkumuliert werden können. Das heißt, vielleicht kann man den Yield kompensieren dadurch. Und dann in so einer Distille, in so einem Fluss, würde dann der pH ansteigen und Sie bekommen an der finalen Blase quasi dann die ganzen Prozesse, mit denen Sie polymerisieren, replizieren. Das ist jetzt ein Szenario, das man sehr detailliert, experimentell abarbeiten kann und testen kann. Das wollen wir tun, solange wir noch weiterhin die Möglichkeit haben.
Ja, darf ich euch noch fragen? Ja, Peter?
Ja, vielleicht eine kurze noch. Nochmal zu der Mikrodistillerie. Ich habe mich irgendwie gepackt.
Uns auch.
Da passiert ja offensichtlich was an den Innenwänden dieser Kompartimente. Und ist es denkbar, dass diese Veränderungen, die da passieren, sich nachher auch in Merkmalen ausdrücken, in der Entstehung von Merkmalen, die man dann wiederum im natürlichen Bericht oder im geologischen Bericht wiederfindet? Also kommt es dazu eine Veränderung der Materialeigenschaften zur Bildung bestimmter Strukturen oder?
Da kann ich jetzt nicht so viele zu sagen. Also das, was uns daran interessiert, sind quasi, wie kriege ich zum Beispiel den Phosphor raus? Ich brauche für eine Phosphorylierung Phosphatkonzentration, eine Größenordnung von 10 Millimolar, 20, 30 Millimolar. Und da machen wir dann schon so Versuche, dass wir probieren, unter welchen Bedingungen können wir das aus dem Gestein rauslösen, damit es quasi dann beim nächsten Eintrockenprozess den Backbone der RNA machen kann und da sich dann in die Organik mit einfügt. Aber auf der anderen Seite, also all diese Gesteine, die zu dem Zeitpunkt, wo wir denken, dass Leben entstanden ist, da waren, die sind alle später mehrfach durch eine Plattentektonik gelaufen. Und das ist einfach, also ich glaube, da muss man sich einfach davon verabschieden, dass man so ganz diese Evidenzen von damals, ohne dass ich es im Labor als Beispiel nachbaue, auf den Tisch bekomme. Ja. Das ist einfach möglicherweise halt nur durch Rekonstruktion im Experiment machbar, nicht durch Finden. Ja, wir müssen es neu erfinden, weil es möglicherweise nicht findbar ist in dem Sinne.
Ja, ich also meine jetzt auch gar nicht so im Zusammenhang jetzt mit dem alten Record, sondern eher so, dass man vielleicht heute Materialien sich anschaut, Island oder was auch gerade der Kandidat ist und da danach schaut.
Ja, wir haben halt jetzt kein CO2 mehr in der Atmosphäre. Wir haben auch wahrscheinlich nicht die reduzierenden Bedingungen, die man nach dem Moon Impact hat und so weiter, dass die Organik, dass diese ganzen sehr giftigen Chemie Startprodukte, die ich quasi auch für so eine RNA-Synthese brauche, die finde ich heutzutage halt nicht mehr. Und dann ist ein bisschen die Frage, ist es okay, dass wir quasi auch so die Geometrie übernehmen und überlegen, was kann ich am Vulkanismus abgucken und was ist da vielleicht ein Stein, den ich jetzt gerne im Labor mal einspannen wollte und mal schauen will, was passiert da beim Temperaturgradient. Aber es muss immer nachfragen und hinterfragen, wie realistisch ist jetzt diese Übernahme von dem, was man heutzutage auf der Erde findet.
Ja, wir also haben
Apatit machen wir halt, wir haben halt Apatitstaub und den kann man in die Lösung geben und kann dann wirklich direkt anschauen, wie viel Phosphat geht da rein, können wir das akkumulieren, was für Magnesium, Calcium, was kriegen wir da alles raus, können wir alles messen. Auf der Ebene schauen wir uns halt momentan Sachen an, aber da sind wir sicher auch nur erst am Anfang.
Ja, vielleicht noch kurz dazu. Wir haben natürlich im geologischen Bericht diese Räume schon gefunden, in denen also zum Beispiel aus den Gesteinen Phosphat und entsprechende Substanzen gerade an den Gesteins-Wasser-Wechselwirkungsbereichen angereichert wird. Aber müssen wir vielleicht jetzt hier nicht weiter vertiefen. Also gehen tut das und diese Räume, die finden wir auch. Aber wir haben noch eine andere interessante Frage, die jetzt sich nicht an Dieter richtet, sondern an dich, Thomas. Er meint, das ist der gleiche, auch Herr Arnold, ob du bei den Erklärungen jetzt hier über die frühen Evolutionsstufen noch Raum für einen Schöpfungsgedanken, also im Sinne eines theologischen Schöpfungsgedanken siehst, oder? Das ist natürlich eine sehr diffizile Frage, aber ich kann sie nicht beantworten. Du vielleicht eher.
Ja, also ich könnte zunächst einmal mal die Rahmenbedingungen skizzieren, unter denen eine Beantwortung sinnvoll vielleicht möglich wäre. Also was aus meiner Sicht unter neuzeitlichen Bedingungen nicht statthaft ist, ist sozusagen den Gedanken eines Schöpfers irgendwo als Missing Link einzutragen. Ja, so nach dem Motto, hier haben wir eine Erklärungslücke und hier muss jetzt mit einem Hilfskonstrukt Schöpfer operiert werden. Das ist keine sozusagen sachgerechte Umgangsweise mit der Problematik. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass es jedenfalls in der christlichen Schöpfungstradition immer eine Grundunterscheidung gab zwischen der sogenannten Creatio primordialis, also das ist sozusagen die uranfängliche Schöpfung, und der Creatio continua, also das fortgehende Schöpferwirken, oder man könnte auch sagen die Investition der Gottheit in das Seiende, in das Gewordensein. Letzterer Schöpfungsgedanke ist ganz gut vermittelbar mit der spinozistischen Idee Deus sive natura, also der Identifikation des Gottesgedankens mit dem Begriff der Natur. Das kollidiert natürlich mit einem sozusagen personalen Gottesgedanken, der, soweit ich sehe, mit diesen naturwissenschaftlichen Erklärungsmodellen, wie wir sie heute vorgetragen bekamen, beispielsweise, schlechterdings unvermittelbar sein dürfte. Ich würde ehrlich gesagt bei der Frage nach der Schöpfung eher, wenn man so will, subjektivitätstheoretisch neuzeitlich gewendet ansetzen und nach der Funktion des Schöpfungsgedankens fragen und würde sehr stark betonen, dass es, wenn es um Schöpfung geht, um so etwas wie Ordnung geht, Konstitution von Ordnung. Menschen haben, so unterstelle ich einfach mal banal, sozusagen kulturtheoretisch formuliert, das Bedürfnis, sinnhaft zu strukturieren und kontingente Sachverhalte, Ordnungsmomente einzutragen. Und von Schöpfung zu reden heißt, in gewisser Weise Ordnungsstrukturen zu postulieren. Und wenn ich diesen Vortrag recht verstanden habe, läuft es ja doch in gewisser Weise darauf hinaus, dass aus dieser Suppe, die da brodelt in irgendeinem Vulkan, irgendetwas entsteht, das dann seinerseits formative Kraft entwickelt. Also die Entstehung des Lebens muss ja vorstellbar sein als Formation von geordneten Entitäten. Und insofern hielt ich es nicht für ausgeschlossen, die Vorstellung, dessen, was sozusagen Schöpfung oder der Gedanke an Schöpfung will, mit Beobachtungen, wie wir sie eben gehört haben, ja, zumindest in Beziehung zu setzen. Eine Identifikation kann nicht sinnvoll sein, weil sozusagen die Funktion und der Ansatz von Religion natürlich nie ernsthaft konkurrieren kann mit naturwissenschaftlicher Welterklärung. Ja, also so viel vielleicht in aller Unvollkommenheit.
Ja, haben wir noch Fragen? Bei Fragen gibt es natürlich noch genug, nicht? Aber ich glaube, hast du noch was, Jan-Peter?
Nee, ich bin zufrieden. Ich habe viel jetzt zum Nachdenken.
Thomas? Also, wenn es weitere Fragen gibt, einfach per E-Mail an mich, wenn jemand was wissen will.
Das wollte ich nämlich auch vorschlagen. Ich denke, da gibt es viele Fragen und wir sind da nicht am Ende dieses ganzen Prozesses. Ich fand auch das, was Thomas gerade gesagt hat, durchaus absolut wichtig, nicht, dass wir verstehen lernen müssen, dass das doch zwei verschiedene Dinge sind, aber irgendwo ist es schon charmant zu sehen, dass diese Struktur oder Generalität, die wir auch im geologischen frühen Bericht sehen, sind die Dinge immer sehr ähnlich. Das heißt also, es gibt da schon ein Regelwerk. Wir können das darwinistische Evolution betrachten. Das ist vielleicht nicht nur immer darwinistisch, vielleicht manchmal auch katastrophal und schneller ablaufend. Ich glaube zum Beispiel eher, dass manche Dinge ganz schnell ablaufen und dann in eine Stasis geraten, bei der dann vielleicht ganz langsam halt eben die darwinistischen Prozesse da eine Rolle spielen. Aber das ist doch eine gewisse Uniformität, die man erkennt. Das ist also egal, ob ich mir das jetzt in Australien, in Grönland oder in Afrika anschaue. Die Dinge sind immer ähnlich, sie sind vergleichbar. Und das sollten wir immer im Hintergrund behalten und im Hinterkopf behalten. Und ich denke, das sind die Dinge, die Dieter uns heute vorgestellt hat. Mir gefällt das ja auch mit dieser Mikrodestillerie natürlich schon ein wunderbares Instrument haben, indem wir eigentlich sagen wir, diese Uniformitäten dann an den verschiedenen Orten auch wieder erklären können. Aber da haben wir natürlich noch viel, viel Forschungs- und Diskussionsbedarf und bedanke mich jetzt nochmal recht herzlich bei dir über diesen hochinteressanten Vortrag, auch die Diskussionsbeiträge und natürlich auch an den Zuhörern, die so lange ausgehalten haben. Und dann wünsche ich uns allen einen schönen Abend und Dieter dir auch.
Alles Gute. Falls Sie in München sind und Corona vorbei ist, dann vorbei, dann schauen wir.
Ja, unbedingt müssen wir eine richtige Destillerie
mit Cheers.
Okay. Wenn es nur Kaffee-Destille ist.